wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Die Elite Eight stehen fest. Zwei Tage von Sweet 16 sind vorbei und heute an diesem Wochenende geht es los mit den Elite Eight. Dann stehen am Montagmorgen stehen die Final Four Teilnehmer fest. Aber wir müssen über die 8 Spiele der Sweet 16 sprechen, denn da gab es sehr, sehr viel Berichtenswertes. Und dazu habe ich wieder von den GoToGuys.de Philipp Servatius. Hallo Philipp.
Guten Tag, hallo.
Philipp, die zwei Tage waren tatsächlich voll von Geschichten. Am Donnerstag ging es eher relativ langsam los. Wir haben ein Team wie Gonzaga gehabt, die an 1 gesetzt waren in ihrer Region. Die haben gegen West Virginia gewonnen mit 61-58 und mussten sich dabei wohl auf ihre Defensive verlassen, weil der Wurf wollte so gar nicht richtig fallen.
Ja, das hängt damit zusammen, dass die West Virginia Mountaineers eine relativ extreme Full-Court-Press spielen, was es ein bisschen den Rhythmus aus dem Spiel nimmt von den Zags. Dadurch haben sie halt dann ein paar Ungereimtheiten offensiv gehabt und nicht den Wurf vielleicht bekommen, den sie haben wollten, und mussten dann halt über die Defensive ins Spiel finden. Am Ende dann mit einem glücklichen Ende. Potenziell wäre da noch ein Buzzerbeater von West Virginia drin gewesen. Man hatte in der letzten Possession sogar 3 Chancen, das Ding mit einem 3 noch zu gewinnen. Ist ein bisschen unglücklich gelaufen, weil Javon Carter da ein bisschen den Hero spielen wollte und dreimal versucht hat, einen wilden 3 abzufeuern. Und dadurch ist Gonzaga dann mit einem blauen Auge nochmal davongekommen. Und insgesamt ja eigentlich auch der Favorit im Westen zumindest.
Ja, der Gonzaga trifft nämlich jetzt auf Xavier. Und das war vielleicht die große Überraschung am Donnerstag. Xavier gewann gegen Arizona mit 73-71. Und das war wohl die größte Geschichte. Das erste Mal, dass Xavier in einem Elite Eight ist seit 10 Jahren.
Ja, genau. Ich habe damit eigentlich ja auch nicht gerechnet. Aber sie haben insgesamt einen sehr guten Job gemacht. Lauri Markkanen, dem Spieler mit dem größten NBA-Potenzial auf den Seiten von Arizona, auf der Seite von Arizona, aus dem Spiel zu nehmen. Er hat nur 3 von 9 aus dem Feld getroffen, 1 von 6 von hinter der 3-Punkt-Linie. Eigentlich ist er da deutlich sicherer. Der Faktor, warum Arizona noch so lange überhaupt im Spiel war, denn das war jetzt ja schon was, wo man hätte sagen können, okay, wenn Markkanen nicht trifft, dann sind sie vielleicht schon früher davongelaufen, die Xavier Musketeers. War der Offensiv-Rebound, den die Wildcats da eigentlich sehr gut kontrolliert haben und sich sehr viele zweite Chancen so erarbeiten konnten. Dadurch ist man halt im Spiel geblieben und Xavier hat sich die Waage gehalten. Also man hat das Spiel lange offen halten können. Und am Ende war es dann halt ein Spielzug, der das Ding entschieden hat. Aus der Timeout heraus ein Low-Post-Feed auf den Big Man Shoin O'Mara von Xavier. Schöner Spielzug und sehr gut gecoacht auch. Und das war es halt, was dann im Endeffekt das Zünglein an der Waage war und den Ausschlag gegeben hat.
Ja, also das erste Finale der Regionen, das bestreiten dann Gonzaga und Xavier. Und das andere Finale, das heute stattfindet, ist das zwischen Kansas und zwischen Oregon. Weil Oregon hat gegen Michigan, ein bisschen die Cinderella-Story von Michigan beendet mit einem 69-68 und hat auch das Turnier für den verbliebenen Deutschen Moritz Wagner beendet, der mit 7 Punkten und 5 Rebounds nicht an seine Leistung aus der vorherigen Runde anknüpfen konnte.
Ja, genau. Er war jetzt ein bisschen enttäuschend vielleicht sogar, hat keinen Dreier getroffen, obwohl das eigentlich auch was ist, was er normal kann. Also den Floor ein bisschen breit machen, von außen für Gefahr sorgen. Am Ende waren es halt auch die Dreier, die bei Michigan insgesamt vielleicht ein bisschen zu schlecht gefallen ist. Denn Michigan ist eigentlich ein Team, was sich sehr auf den Dreier verlässt. 40% der Würfe kommen von hinter der 3-Punkt-Linie. Und wenn es da dann ein bisschen schlechter läuft, dann kann das halt auch schon den Ausschlag geben. Potenziell hätten sie am Ende trotzdem noch eine Chance gehabt, das Spiel nochmal mit einem Dreier zu gewinnen. Auch hier hat es leider dann nicht funktioniert. Und so mussten wir zumindest am Donnerstag noch auf den ersten Buzzerbeater des Tournaments warten. auf Seiten von Kansas. War es in der ersten Halbzeit auch ein sehr offenes Spiel noch. Gegen Ende hat Kansas dann aber aufgedreht, also gegen Ende der ersten Halbzeit. Hat vor allem defensiv zugelegt. Und wenn man defensiv zulegt, dann ist das auch immer so ein Ding, wo man dann die Offensive ins Laufen kriegen kann. Mit dem 22-7 Lauf haben sie die Hälfte geschlossen. Ja, und davon hat sich Purdue dann im Endeffekt auch nicht mehr erholen können. Und das Spiel ist dann am Ende relativ deutlich gewesen.
Ja, Frank Mason III war mal wieder der entscheidende Mann für Kansas.
Ja, genau. Also er hat das Team wieder angeführt. Natürlich hat Josh Jackson da auch sein Übriges getan, der auch eine gute Leistung abliefern konnte und sicherlich auch für ein paar wichtige Punkte gesorgt hat, gerade gegen Ende. Ja, also die beiden waren es dann wieder.
Ja, das waren die Spiele vom Donnerstag und dann wurde es gestern wild und ich finde, wir müssen da über das erste Spiel sprechen. Das war nämlich der Buzzerbeater, den du angesprochen hast, den es am ersten Tag noch nicht gegeben hat. Es hat ihn gegeben in der Partie zwischen Florida und Wisconsin. Chris Chiosa ist der große Held für Florida, weil er hat mit einem wilden Wurf die Florida Gators in die Elite Eight gebracht. Das muss ein ziemlicher Neckbreaker für Wisconsin gewesen sein, oder?
Genau, also ich kann mir immer noch nicht so ganz erklären, wieso Florida da genau diesen Wurf wollte, weil es hat schon so ausgesehen, als wären sie sich zumindest bewusst gewesen, dass das eine Option ist, Chiosa da an der Dreilinie mit so einem Floater-Ding abschließen zu lassen, beziehungsweise der Floater war wahrscheinlich nicht die Option, aber Chiosa von der Dreilinie abschließen zu lassen. Zur Einordnung nämlich ganz kurz, Chiosa war der zweitschlechteste Schütze auf dem Feld, hat im ganzen Spiel noch keinen Dreier getroffen und insgesamt nur für 5 Punkte gesorgt. Trotzdem war das so das Play, was sie dann für ihn gelaufen sind. Ich gehe davon aus, dass es noch eine andere Option gab in dem Spielzug, dass man Kenyon Barry mitnehmen wollte und dann so den Trailer-Dreier treffen wollte, wie das im letzten Jahr im Finale von Chris Jenkins auch gemacht wurde und auch erfolgreich gemacht wurde. Und das hat dann wohl einfach nicht hingehauen und deswegen kam es zu diesem wilden Dreier, der dann ja, für Kopfkratzen sorgt. Also ich komme damit immer noch nicht ganz zurecht.
Er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass für Chris Chiosa jetzt schon Poster produziert werden, weil so wie er in der Luft steht und so wie er den Wurf abgedrückt hat, das war schon nicht so schlecht. Aber warum foult Wisconsin da nicht? Natürlich, es würde 2 Freiwürfe geben für Florida, aber warum foult in der Situation Wisconsin nicht? Warum verlassen sie sich drauf, naja, Chiosa wird schon nicht treffen, beziehungsweise wir werden dieses Play schon stoppen?
Also die Optimallösung wäre ja gewesen, wenn sie gefoult hätten, 2 Freiwürfe oder das Schlimmste, was passieren hätte können, wären 2 Freiwürfe gewesen und dann 2 Treffer und der Ausgleich. Dann wäre man halt nochmal in die Overtime gekommen und so haben sie sich halt einfach dafür entschieden, gut zu verteidigen und den Dreier vielleicht wegzunehmen. Weil es halt auch nur noch 4 Sekunden auf der Uhr waren und du über das ganze Feld laufen musst. Das ist schon keine leichte Situation, die Florida da hatte. Also es ist durchaus ein Call, den man so machen kann. Man muss da nicht unbedingt faulen.
Ja, Zach Showalter hatte erst dann die Overtime erreicht, dann für Wisconsin mit einem Dreier kurz vor Schluss. Ja, also es war ein wildes Spiel und war es das Spiel bis jetzt dieser Sweet 16 oder war es das Spiel der Sweet 16, vielleicht sogar der March Madness bislang?
Also man könnte schon sagen, dass es bis jetzt das verrückteste Spiel war. Ob es das Spiel war, ja, weiß ich nicht genau.
Ja, also wir werden sehen, vielleicht wird es ja dann auch überboten in den nächsten Tagen. Wie gesagt, heute und morgen ist das Elite Eight. Und dann müssen wir auf die zweite große Geschichte des gestrigen Abends sprechen. Kentucky hat gegen UCLA gespielt und hat am Ende mit 86-75 gewonnen. Und vor dem Spiel guckte alles auf Lonzo Ball, aber er wurde tatsächlich outgescored und er musste tatsächlich die Hauptschlagzeilen jemand anderem überlassen. Die Aaron Fox mit einer überragenden Leistung bringt Kentucky in dieses Elite Eight.
Ja, vor allem LaVar Ball, sein Vater wird sich da ein bisschen ärgern, dass ihm da das Rampenlicht gestohlen wurde. Nein, aber die Aaron Fox mit 39 Punkten von UCLA eigentlich die ganze Zeit nicht zu stoppen. Im Pick and Roll konnte er machen, was er wollte. Man hat da einfach keine Lösung gefunden, wie man ihn verteidigt. Ansonsten war die Verteidigung gar nicht so schlecht, fand ich, von den Bruins. Den Low-Post hat man ganz gut zugemacht, hat da Bam Adebayo nicht viel erlaubt. Aber wie gesagt, diese Pick-and-Roll-Situation, wo Fox auch seine Athletik ausspielen konnte, waren dann einfach der Neckbreaker. Und Malik Monk hat die wichtigen Dreier zudem noch getroffen. Also der Supporting-Cast war dann auch einfach besser als das, was Lonzo Ball da vielleicht um sich hatte, beziehungsweise was die Jungs dann abgeliefert haben. Also ein verdienter Sieg für Kentucky auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch eine schöne Geschichte für Coach Calipari, der zum ersten Mal nach seinem Engagement in Memphis für die Tigers zurück nach Memphis an die alte Wirkungsstätte kommt und da sich dann auch zumindest in die Elite Eight vordrängen darf. Wird man jetzt sehen dürfen, ob es noch weitergeht für ihn, denn das nächste Spiel ist ja auch wieder in Memphis gegen UNC. Und das wird ein ähnlich, na knapp war es ja jetzt nicht gegen UCLA, aber es wird ein ähnlich gutes Duell.
Ja, aber Calipari, die Zuschauer in Memphis haben das noch nicht so ganz vergessen, oder?
Nein, ich glaube, da ist auch zu viel passiert, als dass sie das komplett ablegen dürfen. Man hat während dem Spiel nicht so ganz gemerkt, dass die Fans da vielleicht ein bisschen sauer sind, weil halt einfach auch sehr viele Kentucky-Fans in den Reihen waren, im Publikum, die das Ganze vielleicht ein bisschen übertönt haben. Aber insgesamt war der Abgang wahrscheinlich nicht das, was die Memphis-Fans sich gewünscht haben. Aber im Prinzip war es eigentlich auch eine nachvollziehbare Entscheidung, weil was Calipari da in Memphis gemacht hat, es war klar, dass er das nicht auf Dauer machen wird, sondern halt einen ganz großen Job landen wird.
Mhm. Fox, De'Aaron Fox hat die beste Scoring-Performance seit Tayshaun Prince 2002 abgeliefert und die beste in einem March Madness-Turnier von einem Freshman in der Geschichte der NCAA. Also ist es eine Leistung, über die man wahrscheinlich noch sehr, sehr lange sprechen wird, oder?
Ja, genau. Es passiert ja eigentlich am College eher seltener, dass überhaupt ein Spieler in diese 40er-Range reinkommt. Also in der NBA ist es schon eher so, dass man da so einen Ausreißer nach oben gibt. Im College ist es eigentlich eher selten.
Ja.
Auch weil es natürlich weniger Spielzeit ist.
Und in der NBA hatten wir zum Beispiel in der letzten Nacht eine 70-Punkte-Performance. Also, De'Aaron Fox mit 39 Punkten hat dafür gesorgt, dass dann die University of Kentucky dann auch in die Elite Eight vorgestoßen ist. Und du hast es gerade erwähnt, sie spielen jetzt gegen UNC. North Carolina hat seine Favoritenrolle gezeigt, beziehungsweise unter Beweis gestellt gegen Butler, als sie 92-80 gewonnen haben. Und sie haben den Grundstein schon in der ersten Hälfte gelegt.
Ja, eigentlich war das Spiel relativ früh, relativ deutlich. Also UNC hat Butler da schon relativ auf Distanz gehalten, das ganze Spiel über, beziehungsweise so Mitte, erste Hälfte hat man da sich einen Vorsprung erarbeiten können, an den Butler dann einfach nicht mehr rangekommen ist. Es war wieder eine gute Leistung von den beiden, in Anführungszeichen, Stars auf Seiten der UNC Tar Heels mit Joel Berry und Josh Jackson, Justin Jackson, die zusammen 50 Punkte gemacht haben. Das war sicherlich der ausschlaggebende Faktor. Ansonsten habe ich mich da eher auf das andere Spiel ein bisschen konzentriert. Das letzte offenstehende.
Ja. South Carolina gewinnt gegen Baylor 70-50. South Carolina hatte seit 1973 kein Spiel mehr im March Madness Turnier gewonnen. Jetzt haben sie das dritte hintereinander gewonnen. Auch eine ziemlich gute Geschichte.
Ja, vor allem, wenn man sich anguckt, wie sie das Ganze gewonnen haben. Sie sind jetzt, glaube ich, die zweitbeste Defensive im Land. Treffen in der nächsten Runde übrigens auf die viertbeste Defensive. Das heißt, es wird wieder eine Defensivschlacht. Und das war es auch jetzt am Freitag. Man hat vor allem Johnson Motley von Baylor aus dem Spiel genommen, der eigentlich der wichtigste Mann bei Baylor ist. Hat ihn eigentlich konsequent im Low-Post gedoppelt, wenn er den Ball bekommen hat. Und hat damit so Baylor ein bisschen den Zahn ziehen können. Weil generell Baylor ist übrigens auch ein sehr gutes Defensivteam. Also es war schon zu erwarten, dass wir da eine Defensivschlacht sehen werden. Um aber nochmal zu unterstreichen, wie gut wirklich South Carolina verteidigt hat. In den zweiten 10 Minuten der ersten Halbzeit haben sie es Baylor nur erlaubt, 2 Punkte zu machen. Mhm. Also die haben in der ersten Halbzeit da schon quasi alles verloren und waren da schon eigentlich demoralisiert. bei dieser intensiven Verteidigung, die die Gamecocks da zeigen. Mir ist letztes Mal aufgefallen, ich habe vergessen, die beiden Defensivspieler noch beim Namen zu nennen, die dafür South Carolina entscheidend sind. Das sind Za'Darius Thornwell und PJ Doja, die auch in dieser Runde eine gute Defensivleistung abgegeben haben und der Garant für den Sieg waren.
Und Thornwell sogar noch mit 24 Punkten. Also auch offensiv konnte er tatsächlich dafür sorgen, dass South Carolina jetzt im Finale steht, dieser East Region. South Carolina gegen Florida ist ja so ein Matchup, was wir nicht unbedingt vorher erwartet haben. Wer gewinnt denn die Partie? Wird morgen um 20.20 Uhr deutscher Zeit angepfiffen?
Ich würde sagen, der Erste, der 60 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel. Ich will mich da noch nicht ganz festlegen, wer das sein wird. Aber es wird eine Defensivschlacht, die wir übrigens auch schon zweimal dieses Jahr hatten. Denn South Carolina und Florida spielen beide in der Southeastern Conference, die noch drei Teams in den Elite Eight sogar hat mit Kentucky. Also die Conference ist die meisten Teams noch im Feld hat. Und eins von denen wird ja auf jeden Fall jetzt schon in die Final Four kommen. Mhm. Also es könnte sein, dass wir da 50% der Southeast Conference Teams im Finale haben. Ich bin dir jetzt noch einen Tipp schuldig.
Ja.
Ich habe versucht, das jetzt elegant zu umgehen. Wahrscheinlich würde ich, lag eh die ganze Zeit schon falsch, deswegen würde ich jetzt mit South Carolina gehen, aber mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es wahrscheinlich dann Florida macht.
Ja. Heute Abend beginnt die Elite Eight mit Gonzaga gegen Xavier um 23 Uhr deutscher Zeit, beziehungsweise 23:09 Uhr, um genau zu sein. Dann um 2:49 Uhr dann Kansas gegen Oregon und dann morgen um 23 Uhr noch UNC North Carolina gegen Kentucky. Ist das Spitzenspiel dieser Elite Eight, North Carolina gegen Kentucky?
Ja, das ist vor allem das traditionsreichste Duell. Das wäre es übrigens auch gewesen, wenn UCLA da weitergekommen wäre, weil es halt zwei echte Blaublüter sind und zwei Teams, die eigentlich traditionell zu den Spitzenteams gehören. Ja. Also da führt kein Weg dran vorbei, dass das beste Spiel der nächsten Runde ist.
Wir werden es sehen und wir werden es nächste Woche zusammenfassen hier auf meinsportradio.de in der Sportshow. Das war Philipp Servatius von den go2guys.de, die eine wirklich überragende Seite haben. Da bitte mal vorbeisurfen. Zum Thema College Basketball und er mit seinen Einschätzungen zum Sweet 16. Vielen Dank, Philipp.
Dankeschön.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Guten Tag, Frank Stäbler mein Name, ich bin der aktuelle Weltmeister im Ringen und auch ich mache bei der Charity-Aktion Anstoß von meinsportradio zusammen mit Fußball-Weltmeister Benedikt Hövedes mit. Hierfür stifte ich auch ein persönliches Nationalmannschafts-T-Shirt von mir, das auch bei Bedarf natürlich auch original signiert wird. Jetzt seid ihr gefragt, ihr kauft am besten so viel Lose, wie ihr wollt. Jedes Los erhöht eure Gewinnchance und die Erlöse fließen in das ambulante Kinder- und Jugendhospiz des südlichen Münsterlands. Und ja, alle, die mitmachen, denen wünsche ich ganz viel Glück dabei und alles Gute. Euer Frankie, ciao.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft ihr jetzt für nur 1 Euro dein Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.